möchte gleichzeitig alle auffordern, die das noch nicht gemacht haben, ihre allfälligen Fische und Akten vom Staatsschutz anzufordern.
Ja, die Amerikaner haben 2-3 Schlachten verloren, weil sie angenommen haben, dass die Stärke der Roten Khmer schwächer sei, als das tatsächlich war.
Das Zürcher Lighthouse hat die Bewilligung für den Umbau bekommen. Ende 92 soll es eröffnet werden und wird für alle an AIDS erkrankten Menschen offen sein.
Laura Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Geschichte von Südafrika, von den Anfängen der weissen Besiedlung bis etwa 1980, das soll das Ziel sein der nächsten 4 Stunden. Mir geht es vor allem darum, zu zeigen, wo das die wichtigen historischen Entscheidungen getroffen worden sind, die dann schlussendlich zu der heutigen Situation und zum Apartheidssystem geführt haben. Die Sendung, die ist realisiert worden vom Stefan. Es helfen mir mit an der Regie der René und das Nelly liest auch noch mit mir zusammen vor.
I'm hearing only bad news.
Zuerst möchte ich euch mal erzählen, wie es eigentlich gekommen ist zu der Koloniegründung durch die Holländer. Am 6. April 1652 ist Jan van Riebeck, ein holländischer Seefahrer, mit 3 holländischen Schiffen in der Tafelbucht am Kap der Guten Hoffnung gelandet. Es war keine ziellose Koloniegründung, sondern ein sorgfältig vorbereiteter Plan, einen Flottenstützpunkt für die holländisch-ostindische Kompanie zu errichten. Das Kap, das war ein unwirtliches Gelände, das immer kalte, widrige Wind hatte. Die Küste war öd und schroff abfallende Berge hatte. Und die Häfen die Flüsse hatten flache und sandige Flussmündungen gehabt. Die Väter dieser Kolonie waren mürrische, kalvinistische Buchhalter, die ihre Entscheidungen von Amsterdam aus gefällt haben. Und wichtig war einzig der Handel mit Indien und Indonesien. Der Profit, das ist das Einzige, was gezählt hat. Und der hat nur durch ein Monopol optimiert werden. Darum hat es gegolten, eine lückenlose Kette vom Produzent zum Verbraucher herzustellen. Das holländische Kolonialreich war während etwa 200 Jahren Privatfirma. Eben diese Kompanie hat das ganze Indiengeschäft beherrscht. Sie hat Einkaufs- und Verkaufspreis diktiert und hat auch die grösste Handels- und Kriegsflotte der Welt gehabt. Das 17-köpfige Direktorium dieser Firma war in Amsterdam und auch die eigentliche Regierung von Holland. Jan van Riebeck ist dann in einem fast noch unberührten Land gelandet. Und obwohl früher schon andere wie Zugvögel da vorbeigekommen sind, doch das Land war menschenleer. Das ist eine Legende, die weissen Südafrikaner erst viel später erfunden haben. Wirklich ist das Land schon lange vor der Entdeckung durch die Europäer besiedelt worden. Die Eingeborenen von Südafrika waren kleine, zierliche Leute mit braun-gelber Haut. Sie hatten auch einen merkwürdigen Fettsteiß. Sie haben sich Khoikhoin genannt, doch die Europäer haben ihnen wegen der abgehackten Sprechweise den Namen Hottentotten gegeben. Das sind nomadische Viehzüchter gsi. Sie haben sich vorwiegend aus Milch und Fleisch ernährt. Sie haben das Kupfer kennt, wo sie daraus dann Werkzeug und Schmuck gemacht haben. Zudem haben aber auch noch Buschmänner, ein Jägervolk im Süden von Afrika, gewohnt. Sie sind verwandt gsi mit den Khoikhoins und haben sich noch auf einer Steinzeitstufe befunden. Untereinander sind sie aber verfeindet, weil die Hottentotten den Buschmänner die Ackergründe ruiniert haben und umgekehrt haben sich Buschmänner durch Viehdiebstahl gerecht. Die Weissen sind dann den Eingeborenen mit der gleichen Verachtung entgegengetreten, wie schon in Zentral- und Südamerika oder Australien und Nordamerika. Darum ist es auch nicht zufällig, dass die Bezeichnung Hottentotten noch heute eigentlich Schmähwort in der deutschen Umgangssprache ist. Das kommt daher, dass der Horst vom ausländischen Kontingent aus Deutschen bestanden hat. Die Jungen, die sind aus ihrer Heimat, die vom 30-jährigen Krieg verwüstet worden ist, nach Holland gezogen, um sich dort von der Kompanie anwerben zu lassen. Die meisten waren Analphabeten und haben gerade noch als Menschenmaterial für die gefährliche Indienfahrt getaugt. Aber wenn einer von denen daheim der letzte Dreck war, so war er gegenüber den Hottentotten immer noch wie ein Herrenmensch oder hat sich fühlen wie als Herrenmensch. Der Jan van Riebeck hat aber sehr wohl gewusst, dass der Erfolg von seiner Mission einzig vom Wohlwollen der Eingeborenen abhängig ist. Denn an einem konzentrierten Angriff der Afrikaner hätte er niemals standhalten können. Darum hat er auch einen Tag nach der Landung folgende Proklamation verlauten lassen.
Wer einem wilden Übel begegnet, ihn schlägt oder stößt, ob er im Recht oder Unrecht ist, erhält 50 Hiebe, und zwar in Gegenwart des Misshandelten, damit sie sehen mögen, dass solches gegen unseren Willen geschehen ist und dass wir geneigt sind, gemäß den Anordnungen unserer Herren Prinzipale mit ihnen in aller Minne und Freundlichkeit zu verkehren.
Die Eingeborenen sind zuerst sehr zurückhaltend im Handel mit den Holländern, sodass die beabsichtigt haben, mit Gewalt Herr von der riesigen Viehherde zu werden. Mit der Zeit haben aber die Hottentotten das Vertrauen gefunden und haben Viehtauscht vorwiegend gegen Kupfer. Mit der Zeit ist dann ein weiteres Problem aufgetaucht. Am Kap hat ein akuter Personalmangel geherrscht. Der zusammengewürfelte Haufen von Soldaten und Seeleuten hat sich als untauglich für die Landwirtschaft erwiesen. Der Jan van Riebeck hat darum am Direktorium der Kompanie vorgeschlagen, Bauern aus Holland anzusiedeln. Nach zweijähriger Bedenkzeit ist dem Versuch stattgegeben worden. Die Freibürger haben sich aber für 20 Jahre verpflichten und haben der Kompanie Hand- und Spanndienst geschuldet und sind wehrpflichtig gewesen. Dann hat der Bürgerbrief auch eine einseitige Kündigungsklausel enthalten für den Fall, dass der Bürger wegen einem ausschweifenden Leben nicht fleissig genug gewesen wäre. Von freien Bürgern hat somit nicht gedreht sein. Am 21. Februar 1657 hat dann der Riebeck den ersten 9 Siedler das Bürgerrecht verliehen. Er hat ihnen das beste Land zugewiesen. Und das war ein folgenschwerer, unwiderruflicher Schritt gewesen. Er hat den Flottenstützpunkt der Kompanie in eine kleine, autonome Siedlung verwandelt. Und die Eigeninteressen dieser Siedlung haben dann sehr rasch das Übergewicht bekommen. 1658 hat dann der Zufall ein Schiff voller Sklaven an Land gespült. Der Jan van Riebeck hat schon vorher in sein Tagebuch geschrieben, dass die Feldarbeit und der Robbenfang billiger von importierten Sklaven ausgeführt werden könnte als von seinen Kompanieangestellten. Doch die Reaktion in Holland war dagegen gewesen. Aber jetzt sind die ersten Sklaven da gewesen und der Riebeck hat noch andere von vorbeiziehenden Schiffen erworben für seinen Eigenbedarf und schlussendlich hat er auch noch weitere Sklaven von der Guinea-Küste importiert. Schlussendlich hat dann der Riebeck auch den Bauern erlaubt, Sklaven zu halten. Und obwohl der Schritt ökonomisch nicht gut war, weil die Sklaven die sind aus den Tropen gekommen und haben sich in dem gemäßigten europäischen Klima nicht wohlgefühlt, ist er nicht mehr rückgängig zu machen gewesen. Somit ist die Sklaverei in den 150 Jahren der holländischen Kolonialherrschaft zur eigentlichen Basis der weissen Gesellschaftsordnung geworden. Bei den Weissen hat es dann in der Kapkolonie nach der Zuteilung vom Privatland zwei Gruppen gegeben. Einmal die Angestellten der Kompanie und auf der anderen Seite die Bauern. Bauern, die gerade noch Lohnknecht waren, haben in erstaunlich kurzer Zeit ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein entwickelt. Schon nach der zweiten Ernte haben sie die Aufhebung der Monopolklausel verlangt für den Handel und auch bessere Preise. Und schon gleich hat Riebeck auch noch den ersten Krieg mit den Eingeborenen am Hals gehabt, weil die Landnahme der weissen Bauern und die Ausweitung der Station als Verletzung vom Status quo betrachtet haben. Als erste Sicherheitsmassnahme hat dann der Riebeck den Brauch der Deportation eingeführt. Verbannungsort war Droppen Island in der Tafelbucht. Das ist das erste und heute noch berüchtigte Straflager. Der Krieg hat dann ohne entscheidenden Sieg vom Ribeck geendet und so ist wieder Frieden geschlossen worden. Bei dieser Gelegenheit hat eine Delegation der Hottentotten nochmal die Kriegsursache zur Sprache gebracht und der Ribeck hat die getreulich in seinem Stationsjournal festgehalten.
Sie sagten bitter, dass wir uns mehr und mehr von ihrem Land, das ihnen gehört habe, angeeignet hätten und sie fragten, ob sie wohl das Gleiche in Holland tun könnten, wenn sie dorthin kämen. Auf unsere Argumente, dass es hier nicht genug Weiden für sie und uns gäbe, antworteten sie, wer sollte denn gerechterweise gehen, der rechtmäßige Eigentümer oder der fremde Eindringling?
Der Ribeck hat dann den Kapmänner die klassische Antwort vom Eroberer gegeben.
Wir sagten ihnen, dass sie das Land als Ergebnis des Krieges verloren hätten und ihnen nichts anderes übrig bliebe, als sich damit abzufinden.
So ist Frieden geschlossen worden. Aber die Direktion in Amsterdam war nicht zufrieden mit den Vorkommnissen am Kap und hat den Zustrom der Bauern gestoppt. Der Jan van Riebeck ist nach 10 Jahren versetzt worden. Zu diesem Zeitpunkt haben noch nicht mehr als 300 Weisse am Kap gelebt. Trotzdem haben alle weiteren Konflikte unter dem Ribeck langsam Gestalt angenommen. Als der Ribeck dann abgereist ist, hat er seinem Nachfolger noch folgende Ratschläge gegeben.
Wir müssen stets danach streben, mit den Eingeborenen friedfertig zu leben und Handel zu treiben und gleichzeitig tiefer ins Inland vorzudringen.
Aber das war ein Widerspruch. Ah!
Gone.
Nach der Ablösung von Van Riebeek sind dann die Tore für eine begrenzte Einwanderung wieder geöffnet worden, weil Holland mit dem Louis XIV im Krieg gestanden ist und eine Invasion am Kap erwartet hat. Man hat die Kolonie mit weissen Siedlern wollen verstärken, die haben weniger gekostet als die Soldaten. Jetzt hat man die territoriale Ausweitung gefördert von der Kolonie, und zwar mit allen Kräften. Die Kompanie hat außerdem noch etwa 150 Hugenotten geschickt. Die sind in Holland vor der Verfolgung von Frankreich. Die haben in Holland vor der Verfolgung in Frankreich Zuflucht gesucht. Die haben lieber Haus und Hof aufgegeben als ihren Glauben. Die französischen Calvinisten haben dann trotz ihrer geringen Zahl einen wichtigen Faktor bei der Entstehung der burischen Nation gebildet. Die Hugenotten haben sich schon in der ersten Generation bedingungslos mit dem Gastland identifiziert und in der zweiten Generation sind sie dann in die politische und militärische Führungsspitze vorgestoßen. Als es dann zu einem Aufruhr gekommen ist wegen einem korrupten Gouverneur, sind die selbstbewussten Hugenotten maßgeblich daran beteiligt gewesen. Die Kompanie hat dann den Gouverneur geführt und hat eine radikale Säuberung in Gang gesetzt. Aber schlussendlich haben sie dann jede weitere Einwanderung gestoppt. Sie haben keine korrupten Beamten wollen, aber auch keine rebellischen Kolonisten. Sie haben Ruhe wollen am Kap. Aber diese Entscheidung war von grosser Tragweite. Die Kapkolonie ist zur Stagnation verurteilt worden. Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts ist dann Südafrika für weisse Einwanderer gesperrt gewesen. Eine Entwicklung wie in Nordamerika war überhaupt nicht möglich gewesen. Die Kolonie hat 1800 erst etwa 20'000 Weisse gehabt und das sind fast alles Nachfahren der ersten Siedler gewesen. Durch diesen Einwanderungsstopp und durch die Entscheidung der Kompanie, Sklaven arbeiten zu lassen, war Südafrika abgeschnitten von neuen Ideen. Während in Europa und in Nordamerika revolutionäre Veränderungen stattgefunden haben, ist die Weissiedlung in Südafrika in einer wirtschaftlichen, geistigen und sozialen Morast von einer Sklavenhaltergesellschaft versunken. Es waren die Weissen selber, die dafür gesorgt haben, dass die später geborene Idee vom Weissen Südafrika nie Wirklichkeit geworden ist. Zu keiner Zeit in den letzten 300 Jahren hat es genug Weisse gegeben, um alle Aufgaben, die angefallen sind, zu erledigen. Im Gegenteil sind die Weissen immer mehr abhängig geworden von der Arbeit der Nicht-Weissen. Mit den Sklaven haben die weissen Siedler selber nicht mehr arbeiten wollen. Sie haben lieber bedient werden. Sie haben angefangen, sich als Herren zu fühlen. Und zudem sind die meisten keine rechten Bauern gewesen, sondern Plantagenbesitzer. Und sie haben sich die Hände nicht mehr selber dreckig machen. Die Kapkolonie hat sich von anderen Kolonien nicht unterschieden wegen der Sklavenhaltung, aber vielmehr durch den Umfang dieser Sklavenhaltung. Schon bald hat es mehr Sklaven als Weisse. Das Sklavensystem hat auch zu einer explosionsartigen Ausweitung der Kolonie geführt. Die Latifundien sind ins Gigantische gewachsen und die geringe Anzahl von weissen Siedlern hat sich immer auf eine kleinere Fläche verteilt. Die meisten Bauern sind keine richtigen Bauern mehr gewesen, weil sie die mühselige Landwirtschaft aufgegeben haben und reine Viehzüchter geworden sind. Sie sind mit den Herden von Weideplatz zu Weideplatz gezogen und haben den ohnehin spärlichen Kontakt zu der Zivilisation von Kapstadt immer mehr verloren. Sie haben vorwiegend für ihre Selbstversorgung gearbeitet. Und wegen der wirtschaftlichen Stagnation infolge des Sklavensystems sind dann die Bauern zum Dreck aufgebrochen ins Innere des Landes. Wie in Nordamerika sind sie in Planwagen gezogen und die sind von Ochsen gezogen worden. Sie sind in ein unbekanntes Land. Sie haben kein Ziel gehabt. Sie wollten weg von der Tyrannei, von der Kompanie.